Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Herzlich willkommen zum 67. Onda Info. Heute berichten wir über Ecuador und die Morddrohung gegen 5 Journalisten, über Brasilien und die Anhäufung von Soldaten an der Grenze zu Kolumbien, über einen Prozess gegen Militärs in Argentinien, die Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien und zum Schluss über die Proteste gegen den Export von Erdgas in Bolivien. Die ökumenische Menschenrechtsorganisation CEDU sowie internationale Organisationen verurteilten scharf die jüngsten Morddrohungen der Terrorgruppe Legión Blanca gegen ecuadorianische Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Am 22. September erschien in der überregionalen Zeitung El Comercio die Todesanzeigen von Quinto Lucas, verantwortlicher Redakteur der alternativen Zeitung Tintaki und Korrespondent für den Interpress Service, von dem Wirtschaftswissenschaftler Pablo Dávalos, sowie von Marlon Carrion, der alternativen Presseagentur Pachacamac, Marlene Toro und Mauricio Ortiz. Absender der fingierten Anzeigen ist ein von der Legión Blanca benutztes Pseudonym.
Es ist nicht das erste Mal, dass die rechtslastige Weiße Legion Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen, linke Intellektuelle, soziale Organisationen und alternative Medien bedroht. Im Frühjahr 2001 meldeten sich die selbsternannten Ordnungshüter zum ersten Mal zu Wort. Ihr Ziel: mit der Waffe in der Hand für ein freies Ecuador ohne Kommunisten, Sozialisten, Subversive, Homosexuelle, Drogenhändler, Revolutionäre, Menschenrechtsaktivisten und andere zwielichtige Soziologen zu kämpfen. In einem Kommuniqué im Februar dieses Jahres wurden die Feinde kurzerhand zu militärischen Zielen ernannt.
Nach eigenen Angaben hat die Legión Blanca bereits einige Menschen auf dem Gewissen. So geben sie an, im August 2001 die Direktorin des Flüchtlingskomitees der ecuadorianischen bischöflichen Konferenz Dilba Stepp und ihren Pfarrer in Honduras hingerichtet zu haben. Weiterhin übernahmen sie die Verantwortung für eine Reihe von Morden und Sabotagenakten gegen Gewerkschaften in Guayaquil.
Viele vermuten den Ursprung der Legión Blanca im Staatsapparat selbst. So der sich im Ruhestand befindende Oberst Jorge Brito, seines Zeichens Spezialist für den Geheimdienst des Andenlandes. Brito schlägt vor, die Köpfe der Legión Blanca im Geheimdienst zu suchen. Die Terrorgruppe selbst gibt sich staatstreu. In ihren Kommuniqués stellt sie sich hinter Regierungschef Lucio Gutierrez und lobt ihn für seine bedingungslose Allianz mit den Vereinigten Staaten, seine Wirtschaftspolitik und seine harte Position gegen die kolumbianische Guerilla-Organisation FARC.
Die jüngsten Morddrohungen fallen in eine Zeit, in der die ecuadorianische Regierung mit aller Macht versucht, die Medien unter Kontrolle zu bekommen. Mittels eines neuen Gesetzes soll in Zukunft hart gegen Gerüchte und unbegründete Annahmen in der Presse vorgegangen werden. Eine erste Verurteilung des Kommentators Dr. Rodrigo Fierro Benitez zeigt, dass es der Regierung Gutierrez bitter ernst mit ihrem Anliegen ist.
Brasiliens Regierung verschiebt Militär an die Grenze zu Kolumbien. Laut brasilianischen und kolumbianischen Presseberichten wird Brasilien bis ins nächste Jahr hinein mehr als 2500 Soldaten an seine Grenze mit Kolumbien und Venezuela verlegen. Die Operation ist Teil eines Plans, die dort bereits stationierten Einheiten zu verstärken. In der betreffenden Zone haben sich die Spannungen durch die räumliche Nähe der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens FARC verstärkt. Die Maßnahme soll dazu dienen, den Drogenhandel und ein mögliches Eindringen von FARC-Guerilleros zu unterbinden. Laut der brasilianischen Bundespolizei werden auf kolumbianischer Seite mehrere Regionen von Guerilleros und Drogenhändlern kontrolliert. Das brasilianische Militär befürchtet, die FARC-Guerilla könnte angesichts der Repression durch die kolumbianische Regierung die Grenze überschreiten. Die Ankündigung fällt zusammen mit Informationen über ein mögliches Treffen zwischen UNO-Vertretern und den FARC, über das seit August heftig spekuliert wird. Dieses Treffen könnte, wie Verteidigungsminister Viegas durchblicken ließ, in der kleinen Grenzstadt im Dreiländereck zwischen Brasilien, Kolumbien und Venezuela stattfinden. Es wäre das erste Mal, dass die Revolutionäre und Vertreter der UNO die Gelegenheit zu einem Dialog hätten.
Argentinien. Am 24. September traten 5 Angeklagte vor die argentinische Bundesrichterin Cristina Garzón de Lascano in der Provinz Córdoba. Vier davon waren Militärs im Ruhestand. Sie werden beschuldigt, während der Militärdiktatur, die zwischen 1976 und 1983 wütete, aktiv an Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung teilgenommen zu haben. Die konkreten Anklagepunkte heißen illegitimer Freiheitsentzug, Folter und Ermordung von vier Menschen. Das Verbrechen geschah im November 1977. Die fünf Angeklagten nahmen ihre vier Opfer fest und brachten sie in das geheime Gefangenenlager La Perla in der Provinz Córdoba, eines von hunderten von Folterzentren während der Militärdiktatur. Ein paar Wochen nach der Entführung wurden die Leichen der Verschleppten auf der Straße gefunden. Die offizielle Version hieß damals »Gefallen im Feuergefecht«. Der prominenteste unter den angeklagten Militärs ist der ehemalige General Luciano Benjamin Menéndez. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für die Menschenrechtsverbrechen in Argentinien. Die Beschuldigten wurden im Gerichtshof von Familienangehörigen der Opfer und von Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen empfangen und als Mörder beschimpft. Agustín Ditofino, Mitglied der Gruppe Ichos, Kinder von Opfern der Militärdiktatur, erklärte, es war für uns hart, die Verantwortlichen für den Tod unserer Eltern zu Gesicht zu bekommen. Aber wir fühlen uns nicht mehr machtlos, denn nun stehen sie vor Gericht. Er fügte hinzu, das ist die Gelegenheit, einen großen Schritt in Richtung Demokratie zu machen.
Heutzutage hat man sich hier schon an den Tod gewöhnt. Es sind so viele Menschen, die sie ermordet haben, dass man nur so darauf wartet, dass es einen selbst erwischt.
Anfang September verlegte Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe Vélez für 3 Tage seine Amtsgeschäfte nach Cúcuta. Es ist das 2. Mal in seiner Amtszeit, dass Uribe in einer Krisenregion residiert. Im Juni vergangenen Jahres zog es ihn nach Arauca, wo seitdem mit sozialen Aktivisten aufgeräumt wird. Am 8. September publizierten 80 Nichtregierungsorganisationen, darunter so renommierte wie Amnesty International, einen Bericht mit dem Namen El Embrujo Autoritario, der autoritäre Zauber. Seiner Regierung werden darin schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen ebenso vorgehalten wie diktatorische Züge. Eine Ohrfeige, die auch international nachhallt. Zumal der Präsident die Nerven verlor und seine Maske fallen ließ, als er während einer Militärzeremonie eben diese Organisationen als Unterstützer des Terrorismus bezeichnete. Das war weit mehr als eine verbale Entgleisung. Viele Organisationen sehen darin einen Mordaufruf. Und selbst die EU sah sich genötigt, Uribe in ungewöhnlich scharfer Form zu warnen. Cúcuta liegt etwa 20 Autominuten von der venezolanischen Grenze entfernt. Die Stadt macht auf den ersten Blick einen friedlichen Eindruck, das Leben in den Straßen scheint zu pulsieren. Doch der Eindruck trügt. Vor allem in den marginalisierten Außenvierteln der Stadt wütet der verlängerte paramilitärische Arm des kolumbianischen Staates. In Cúcuta sterben nicht weniger als durchschnittlich 5 Menschen täglich eines gewaltsamen Todes. Die Straflosigkeit der Morde liegt derweil bei annähernd 100%. 2 soziale Aktivisten aus Cúcuta erklärten sich unter bestimmten Bedingungen zu einem Interview bereit. Ihre Namen finden keine Erwähnung und ihre Stimmen werden vom Radiokollektiv bis zur Unkenntlichkeit verändert. Ihre Vorsicht ist verständlich.
Hier in Cúcuta gibt es keine Organisationen mehr, die für die Verteidigung der Menschenrechte kämpfen, denn sie werden schnell ausgelöscht. Auch die Gewerkschaften und der kommunale Aktionsausschuss haben hier mal solche Arbeit gemacht. Doch sie fürchten sich nun davor, die Zustände zu veröffentlichen, sie fürchten um ihr Leben. Denn alle hier, die versuchen, gegenüber den staatlichen Behörden Anklagen zu erheben, gehen das Risiko ein, ermordet zu werden. Deshalb will hier niemand etwas sagen oder machen.
por temor a su vida.
Die vielen Morde führen die staatlichen Behörden auf die allgemeine Kriminalität zurück und vor allem auf das ausgeprägte Kokaingeschäft in der Stadt. Doch ist es offensichtlich, dass der Großteil der Morde von den Paramilitärs verübt wird, die diese Stadt im Jahre 1999 nach zermürbendem Kampf gegen die Guerilla-Milizen weitestgehend unter ihre Kontrolle gebracht hatten.
Heute kann man nicht mehr davon sprechen, dass es in Cúcuta Guerilla gibt, genauso wenig wie auf dem Land um die Stadt herum. Denn die Präsenz der paramilitärischen Gruppen ist total. Sie dominieren alles und zwingen uns ihre Gesetze auf. Als ihre Priorität benannten die Paramilitärs den Kampf gegen die Kriminalität, gegen die Räuber und die Kokainverkäufer. Dabei sind sie selbst die größten Kokainverkäufer, denen sie beherrschen das komplette Drogengeschäft. Man kann sagen, dass Cúcuta vom Drogengeschäft lebt. Denn hier gibt es keine Industrie, keine Fabriken. Das bisschen, was sich hier bewegt, bewegt sich mit dem Drogenhandel. Und die Paramilitärs kontrollieren auch die Wege, über die das Kokain aus dem Land geschafft wird. Sämtliche Menschenrechtsverletzungen in dieser Region werden von den Paramilitärs begangen. Und wir meinen, dass der Staat sie über seine Ordnungskräfte begünstigt. Denn er ist niemals gegen sie als eine illegale Organisation vorgegangen. Dieses Phänomen von Morden, Folter und Entführungen in der Region hat massive Fluchtbewegungen in die armen Viertel unserer Stadt verursacht. Dort machen sich die Paramilitärs inzwischen nicht mal mehr die Mühe, Nachforschungen anzustellen. Von Menschen, die als Flüchtlinge neu in die Stadt kommen, behaupten sie einfach, sie unterstützen die Guerilla oder seien selbst Guerilleros. Und mit dieser Begründung ermorden sie die Menschen.
Dieser Zustand droht sich auf verschiedene venezolanische Grenzorte auszuweiten. Während die kolumbianische Regierung unter Uribe Vélez Venezuelas Regierung in der Vergangenheit vermehrt vorgeworfen hatte, nicht gegen die kolumbianische Guerilla auf venezolanischem Territorium vorzugehen, kritisierte die Regierung Chávez im Gegenzug die dahingehenden Übertritte der Paramilitärs. In Cúcuta meint man, dass die venezolanischen Entwicklungen der kolumbianischen Regierung und ihren Hintermännern Sorgen bereiten. Und nicht wenige Kolumbianer beobachten den politischen Wandel, den das Nachbarland in den letzten Jahren durchgemacht hat, mit einiger Hoffnung.
In Venezuela vollzieht sich ein revolutionärer Prozess, der sehr gut für das Volk ist. Der kolumbianische Staat beobachtet sehr besorgt, dass hier in Cúcuta bestimmte Menschen mit großen Augen verfolgen, was in Venezuela geschieht. Diese Leute werden als Teil der Guerilla katalogisiert, womit sich einige der Massaker, die hier geschehen, erklären lassen. Als Revolutionäre, die sie unseres Erachtens sind, werden sie den Beginn dessen erfahren, was wir hier bereits durchleben. Denn in Venezuela gab es früher weder Guerilla noch Paramilitärs. Doch als Hugo Chávez an die Regierung kam, tauchten plötzlich die Paramilitärs mit den täuschenden Namen Selbstverteidigungsgruppen der Bauern auf. Sie verteidigen lediglich das oligarchische System. Das ist es, was sowohl in Venezuela als auch hier in Kolumbien geschieht. Die Oligarchie will keine Art von Wechsel zulassen. Wenn du in eine der venezolanischen Grenzstädte, wie nach San Antonio, Ureña oder nach San Cristóbal fährst, dann siehst du überall an den Straßen Graffitis der Paramilitärs. Und in eben diesen Städten und überall in dieser Grenzregion haben die Paramilitärs viele, viele Morde durchgeführt.
Die beiden wirken durcheinander. Man merkt ihnen an, dass sie nur sehr selten die Gelegenheit dazu haben, ihr Denken preiszugeben. Man merkt ihnen an, wie die Veränderungen in Venezuela ihrem Handeln Hoffnung geben. Und man merkt ihnen an, dass diese Hoffnung ein winziger und doch keimender Schimmer am Horizont ist.
Thank you.
fuerte. Soy un gran terrateniente. Tengo poder para poderte hundir. Mis negocios con la mafia en clandestinidad. Especular con los inmuebles, rentabilidad. Soy el dueño de un imperio, héroe nacional. Hago puestos de trabajo, productividad. A mí no me hables de igualdad. Yo todo lo puedo comprar. No sabes quién soy yo. Soy el corazón del capital. Así que sé nuestra ciudad. Que sea nuestra ciudad. Soy el dueño de la gente. Buen patriota, buen creyente. Apartar a este indigente. Tengo poder para poderle hundir. Sobornar la justicia es mi especialidad. Traficar con armamento.
In Bolivien steigt die soziale Anspannung. 5 Bauern und 2 Soldaten starben bei einem Zusammenstoß zwischen Campesinos und der bolivianischen Armee. Dieses Blutbad ereignete sich am 20. September bei einer Straßenblockade 70 Kilometer vor La Paz. Die Straße blockierten die Campesinos seit dem 13. September. Die Situation zwischen der Regierung des Präsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada und dem bolivianischen Campesino-Verband spannt sich immer mehr an. Der Grund für die Bauernproteste ist der Export von Erdgas und die neoliberale Politik der Regierung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen das neoliberale System. Die Armut wuchs in den letzten 18 Jahren und erfasst heute 70% der Bevölkerung. Eine Privatisierung der Rohstoffquellen würde jegliche Hoffnung auf Verbesserung begraben. Die Beschwerden der sozialen Bewegung beziehen sich seit langem nicht mehr nur auf die Forderung bestimmter Branchen oder Regionen. Die Proteste nehmen kontinuierlich zu. Die Arbeitergewerkschaft Central Obrera Boliviana kündigte ab Montag, den 29. September, einen nationalen Streik und Straßenblockaden an. Diesen Protesten schließen sich die Campesino-Organisationen an. Die bolivianische Landlosenbewegung kündigte Landbesetzungen an. Die Proteste führen immer wieder zu Konfrontationen zwischen dem bolivianischen Militär und den sozialen Bewegungen. Sacha Llorente der Menschenrechtsorganisation La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia kritisiert die harten Eingriffe des Militärs am 20. September, bei dem 7 Menschen starben.
Creemos que el operativo militar para lograr que algunos pasajeros varados en algunos lugares puedan romper el bloqueo fue una estupidez.
Es war dumm, die Blockade mit einer Militäroperation aufzulösen. Es ging dabei zu viele Menschenleben verloren. Diese Militäroperation hätte sehr gut über einen Dialog vermieden werden können. Wir fordern eine unabhängige Untersuchung dieser Vorfälle, um auf diese Weise die Verantwortlichen für diese Aktion zu finden. Außerdem wäre es sehr wichtig, über einen Dialog die Gründe für die strukturelle Krise Boliviens herauszufinden. Falls dies nicht passieren sollte, wären weitere gewalttätige Zusammenstöße die Konsequenz.
Neben den Arbeiter- und Campesino-Protesten gehen immer mehr Indigena-Organisationen in verschiedenen Regionen des Altiplanos auf die Barrikaden. Álvaro García Linera, Soziologiedozent an der Universität San Andrés in Bolivien, sagt hierzu Folgendes.
Ahora el año 2003, este proceso de levantamiento indígena de largo aliento ha asumido una nueva forma o un nuevo paso.
Seit 2003 nehmen die Proteste andere Formen an. Indigena-Organisationen besetzten in diesem Jahr das Dorf Sorata und nahmen das Zepter im Norden des Altiplano in die Hand. Sie entmachteten den Bürgermeister und die Verwaltung. Außer dem Militär sind sämtliche Behörden verschwunden. Zurzeit gibt es eine Art Regierung, die sich aus den verschiedenen Indigena-Organisationen und deren Gremien zusammensetzt. Der Campesino-Anführer Felipe Quispe erklärte, dass die Region in den Händen der Indigenas sei. Es gibt zurzeit eine Art Parallelmacht und in einigen Dörfern und Regionen des Altiplano haben die Organisationen die Macht ganz an sich genommen und ersetzen die Staatsmacht.
Absoluto de los sindicatos que han desplazado al poder estatal en varias regiones y en varios pueblos del Altiplano.
In den besetzten Regionen gab es zuvor nur eine schwache staatliche Präsenz und die Macht wurde nach und nach seit dem Jahr 2000 übernommen. Die verschiedenen Regionen besetzten Indigena-Organisationen und Campesino-Gewerkschaften und nicht, wie im Falle Kolumbiens, Guerilla-Gruppen. Die aktuellen Proteste in Bolivien machen klar, dass ein großer Teil der Bevölkerung gegen den Export von Gas in die USA und nach Mexiko sind. Das Gas soll in Pipelines nach Chile transportiert werden. Bolivien verlor den Krieg im Jahr 1879 gegen Chile und somit auch den Zugang zum Meer. Alte Wunden brechen zusätzlich wieder auf durch den Export und Verkauf von Gas.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.